Ja, lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für Pfingsten. Wir danken dir, dass jeder, der den Namen deines Sohnes Jesus Christus anruft, dass der Heilige Geist in uns wohnt, uns zur Seite steht. Und wir danken dir, dass es immer wieder auch neue Erfüllungen, neue Erfrischungen von deinem Heiligen Geist geben kann. Und das wird uns auch immer wieder bewusst, wenn wir Pfingsten feiern, mit welcher Dynamik, mit welcher Kraft deine ersten Nachfolger ausgestattet wurden. Und wir bitten dich, Gott, dass du uns mit deinem selben Geist erfüllst, dass du uns dieselbe Kraft, denselben Mut, dieselbe Lebensfreude, dieselbe Sinn einer Bestimmung, eines zielgerichteten Lebens gibst. Ebenso, Heiliger Geist, wir sagen, wir sind offen für dich und wir erlauben dir, unser Leben zu intervenieren, einzugreifen. In deiner ruhigen und aber auch in deiner stürmischen Art und Weise unser Leben zu bestimmen. Und wir danken dir immer wieder auch für das Vorrecht, Vater, was wir haben, dein Wort, uns unter dein Wort zu stellen, dein Wort zu hören. Lass es die nächsten Minuten um dein Wort und um deine Wahrheit gehen. Und wir bitten dich auch, dass du Wayne segnest, der in Mazedonien ist und Gemeinden an anderen Teilen der Welt dient. Sei mit ihm, bau deine Gemeinde weltweit. Auch wenn wir jetzt nicht bei ihm sind, sind wir durch deinen Herrn oder durch unseren Herrn mit ihm verbunden. Amen und Amen. So, als allererstes zeige ich euch gleich ein kleines Video. Keine Konkurrenzveranstaltung. Genau, alternative Fakten, das ist das Unwort des Jahres 2017, was Kellyanne Conway, Berater des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump, geprägt hat. Als sie darauf angesprochen wurde, dass der damalige Pressesprecher Sean Spicer bei seiner allerersten Pressekonferenz offensichtlich gelogen hatte. Und da hat sie einfach gesagt, er hat nicht gelogen, der hatte einfach nur alternative Fakten. Und auch wenn natürlich die Welt sich darüber lustig gemacht hat, ist die Idee von alternativen Fakten ziemlich gut in unseren heutigen sozialen Trend. Wir leben in einer Welt der Supertoleranz, wir leben in einer Welt, wo Objektivität immer weniger wichtig ist, wo Absolutheiten als gefährlich und als intolerant dargestellt werden. Und dann ist es sehr bequem und sehr einfach, einfach unterschiedliche Sichtweisen über dieselbe Tatsache oder selbst über sich inhaltlich widersprechende Sichtweisen über dieselbe Tatsache zu haben. Und dann nennt man das einfach nur alternative Fakten. Wir sind in einer Predigtreihe der Bergpredigt und wir hören einfach Jesus zu den ethischen Standards, die er setzt, als er zu seinen Jüngern sagt, so sollen sie leben, wenn sie ihm nachfolgen. Und wir haben schon einige Predigten und einigen Themen in den Kleingruppen gehabt. Wir haben gesehen, dass Jesus Integrität und moralische Noblesse von uns fordert, wenn es um die Themen Sexualität, Treue zu unserem Eheversprechen, Umgang mit Finanzen geht. Und heute kommen wir zu dem Thema, dass Jesus von uns moralische Integrität und Noblesse erwartet in den Worten, die wir sprechen und auf die Art und Weise, wie wir richten. Und die Frage, die, wenn Jesus heute gelebt hätte, er vielleicht uns gestellt hätte, ist, bist du ein Mann und Frau von Integrität oder bist du ein Mann und Frau von alternativen Fakten? Und dazu lesen wir als allererstes das, was Jesus in Matthäus 5, Verse 33 bis 37 gesagt hat. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt geworden ist, einen Eid darfst du nicht brechen, du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist sein Schemel, seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst, denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare, weiß oder schwarz werden zu lassen. In der Tat, euer Ja sei ein Ja euer Nein sei ein Nein, jedes weitere Wort ist von dem Bösen. Das, was Jesus hier aussagt, wenn ihr über Schwüre oder Eide oder auch Meineide spricht, hat weniger damit zu tun, dass man nicht schwören sollte, vielleicht auch vor Gericht nicht schwören sollte. Also ich bin immer wieder mal als Zeuge vor Gericht geladen und was am Anfang immer so passiert ist, dass die Richterin einem Zeugen darüber aufklärt, dass der Zeuge darüber verpflichtet ist, die Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen und dass es vorkommen kann, dass etwas, was ich ausgesagt habe, nochmal unter Eid aussagen muss. Das heißt, ich soll mir darüber bewusst sein, lieber gleich die Wahrheit zu sagen. Das hat mich die Richterin oder der Richter mehrmals gefragt. Und da habe ich auch, obwohl ich Christ bin, nicht gesagt, nee, Moment mal, da mache ich nicht mit. Sondern das, was Jesus hier meint, als er darüber spricht, dass wir nicht schwören sollen, geht eigentlich ein bisschen in eine andere Richtung. Es geht eigentlich im Kern darum, dass wir grundsätzlich Männer und Frauen der Wahrheit sind. Das heißt, dass wir die Wahrheit sprechen. Das hat damit was zu tun, dass in der damaligen Kultur die Menschen oftmals nicht die Wahrheit gesprochen haben und sich gewisse Tricks ausgedacht haben, wie man glaubwürdig erscheint und gleichzeitig den Standard oder die Verpflichtungen, die mit Wahrheit einhergehen, nicht halten muss. Man hat dann also zum Beispiel Folgendes gemacht. Man hat einfach, wenn zwei Leute sich ein Geschäft abgeschlossen haben und der andere eine gesagt hat, kannst du mir das dann auch garantieren, dass du wirklich den Preis mir zahlst, hat der eine eben gesagt, ich schwöre bei Jerusalem. Und da hat der andere ihm geglaubt, weil er ja natürlich den Synonym für die Gegenwart Gottes, für den Wohnort Gottes verwendet hat und hat gedacht, ja, alles wunderbar. Und als die zwei sich dann 4 Wochen später wieder treffen und der Preis bezahlt werden sollte, sagt der andere, Ätsche Bätsche, ich habe dir ja gesagt, dass ich bei Jerusalem geschwört habe und nicht zu Jerusalem. Davon bin ich frei. Das heißt, das ist so ein bisschen, wie das damals zu unserer Schulzeit war. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wir haben manchmal auch mal so gesagt, so als Kinder, schwörst du, ich schwöre. Ja. Und dann musste man aber dazu sagen, zeig beide Hände. Ja. Weil bei der anderen Hand hier, wenn man so ein Kreuzel hinten macht, ja, dann gilt der Schwur nicht. Genau das ist das, was damals passiert ist. Man hat also Tricks versucht, auf der einen Seite wahrhaft und glaubhaft rüberzukommen, auf der anderen aber die Verpflichtungen, die mit Wahrhaftigkeit und Glaubhaftigkeit einhergehen, nicht zu halten. Diese Sache, sagt Jesus, dieser Versuch, zwar glaubhaft zu erscheinen, aber im Endeffekt nicht glaubhaft zu sein, ist das, was er untersagt. Sondern ein Mann, ein Wort ist die Devise für alle Nachfolger von Jesus. Und jetzt leben wir in Deutschland in einem sehr glücklichen Umstand. In Deutschland ist es so, dass unsere Gesellschaft seit Hunderten von Jahren von christlichen Werten geprägt wurde. Die werden zwar an der einen oder anderen Stelle progressiv aufgeweicht, aber wer schon mal in ein anderes Land gefahren ist, wer schon mal Urlaub gemacht hat in etwas südlicheren Gefilden oder vielleicht auch mal in einem anderen Kontinent, wird gemerkt haben, welche unterschiedliche Einstellungen Menschen zur Wahrheit haben und wird dankbar als seine eigene Heimat sein, wie wunderbar man sich auf sein Gegenüber in Deutschland in den allermeisten Fällen verlassen kann, wenn es um Wahrheit und Gerechtigkeit geht. Das merkt man dann zum Beispiel schon beim allerersten Mal, wenn man also aus dem Flugzeug ins Taxi eingestiegen ist und man so richtig grundsätzlich über den Tisch gezogen wurde. Ja. Ich habe auch vor kurzem mit einem Mann aus einem anderen Kulturkreis gesprochen und der hat mir dann gesagt, pass auf, lieber Dirk, du musst ja aufpassen, ja, die anderen Leute, die dir da alles was erzählen, die erzählen dir alle Geschichten, ja. Und für mich hörte sich das wirklich alles glaubhaft an, ja. Und da habe ich ihm dann gesagt, ja, wie unterscheide ich denn dann, was da war und was dann falsch ist? Gib mir mal einen Trick, einen Tipp, woher ich weiß, was jetzt wahr und falsch ist. Und hat er gesagt, weißt du was, das fällt mir schon schwer und ich bin in der Kultur, ja, da hast du überhaupt keine Chance. Ja. So, jetzt sind wir wieder dankbar dafür, ja. Dass unsere Gesellschaft, dass wir als Mitteleuropäer, dass wir als Deutsche wirklich von diesen Werten des Evangeliums geprägt worden sind, selbst wenn Leute sagen, dass sie keine Christen sind, auf eine Art und Weise sind wir noch eine christliche Nation. Wir haben noch christliche Werte und dafür können wir wirklich dankbar sein und dafür hoffen und selber ein Vorbild darin sein, dass das so bleibt. Dass wir Männer und Frauen von Integrität und Männer und Frauen von Wahrheit und Wahrhaftigkeit sind. Jetzt möchte ich gleich zur nächsten Bibelstelle kommen. Und zwar, wenn es ums Richten geht. Wenn wir in Matthäus 7, Vers 1 bis 6 rübergehen, sagt Jesus Folgendes. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit was ihr bei anderen richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit dem Maß, was ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei ist es ein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Sie werden sonst eure Perlen zertrampeln und sich gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Wenn wir uns diesen Text angucken, schauen wir und sehen wir, dass dieser Text natürlich der Lieblingsvers der postmodernen Subjektivisten ist. Ja, also die Leute, für die es keine Subjektivisten, das sind die Leute, für die es alles relativ. Es gibt nichts, wofür man sich einsetzen muss. Es gibt keine Wahrheit, für die man streiten muss, sondern jeder darf seines eigenen Glückes Schmied sein. Jeder darf es berechtigt, seine eigene Meinung zu haben und mit seiner eigenen Meinung glücklich zu sein. Denn die Heilige Schrift sagt ja, wir sollen nicht richten. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit, sondern wir haben mit Absicht, haben wir nicht im Vers 5 aufgehört, sondern sind bis zum Vers 6 gegangen, weil Jesus ein ganz kompaktes Bild darüber präsentiert, auf welche Art und Weise wir Männer und Frauen, die ihm nachfolgen, richten sollen und auf welche Art wir nicht richten sollen. Was wir sehen, ist, wenn wir uns den Text angucken, ist das, was Jesus nicht verbietet, ich gehe einfach nochmal einen kleinen Schritt zurück, ist nicht, dass wir gar kein moralisches Statement mehr abliefern sollen, dass wir gar keine moralischen Beurteilungen mehr liefern sollen. Das sehen wir in den selben Versen da drin. Jesus sagt nicht, wisst ihr was, Leute, es wird gar nicht mehr gerichtet. Wir lassen alles einfach so stehen und irgendwie wird sich das dann später schon herausfiltern, was war es oder was nicht raus ist. Das stimmt nicht, weil Jesus sagt in denselben Versen, du Heuchler, wenn ich zu jemandem sage, du Heuchler, das heißt, dann stelle ich einen moralischen Wert fest, der mir wichtig ist, vergleiche den, ob du den hast, und wenn du den nicht hast, kritisiere ich dich, dass dir was fehlt in deiner Art und Weise, wie du mit Moral umgehst. Zweitens, was wir natürlich auch sehen gleich hier im Text, im Vers 6, ist, Jesus sagt, gib nicht, was heilig ist, den Hunden. Ein Hund hier ist nicht so ein, keine Ahnung, so ein kleines Schoßhündchen, sondern ein Hund hier, es gibt im Griechischen zwei verschiedene Arten, griechische Wörter, um den Hund zu beschreiben. In Deutschland ist es einfach nur der Hund und der Hund. Im Griechischen ist es sozusagen, gibt es einen Unterschied, wie man einen wohlgepflegten Haushund nennt und wie man so einen Straßenköter nennt, der keinem gehört, der von niemandem gefüttert wird, voll mit Läuse, Zecken und sonstigen Ungeziefer ist, viel zu ausgemarkert ist und vielleicht auch noch Tollwut hat und zähnefletschend durch die Gegend pirscht und irgendwo irgendwelches Aas sucht oder irgendwelche Abfälle, die noch irgendwo rumgeschmissen werden. Und das ist das Wort, was Jesus hier verwendet, wenn er sagt, den Hunden. Das sind nicht die kleinen Schoßhündchen, die gefüttert werden müssen, sondern das sind, ja, sag mal so, der letzte Abschaum, das ist der alte Köter von nebenan, ja. Und Jesus macht ein Wertestatement. Er sagt, es gibt Dinge, die sind heilig, und dann gibt es Hunde. Dann gibt es den Straßenköter. Das ist Richten, das ist moralisches Richten. Merkt ihr, wo es lang geht? Gut, okay. Zweitens, Jesus sagt in seinen Worten, die er hier erwähnt, nicht, wisst ihr was, Leute, richtet gar nicht, sondern er sagt, zuerst guckst du auf dich selbst. Und wenn du dich selbst gerichtet hast, wenn du dich selbst beurteilt hast, wenn du selbst festgestellt hast, dass du auch nicht moralisch perfekt bist und du dann diese Einstellung hast, dann kannst du zu deinem Bruder gehen und kannst ihm helfen, den kleinen Splitter aus dem Auge zu ziehen. Die Geschichte geht nicht so, dass Jesus sagt, wisst ihr was, Leute, wir haben alle Splitter im Auge, lass uns einfach damit leben. Sondern die Geschichte geht damit, wir schauen mal zuallererst auf, dann dürfen wir, und wenn wir uns selber gerichtet haben und eine entsprechende Einstellung der Demut haben, dann dürfen wir bereit sein, auch zum Nachbarn zu gehen und ihm mit einer helfenden Beurteilung vorwärts zu bringen. Das heißt, was Jesus verurteilt, was Jesus kritisiert in diesem Text, ist erstens ein selbstgerichtetes oder selbstgerechtes Richten. Eine Art von Richten, wo man denkt, man ist selber moralisch erhaben, man ist perfekt. Und nur die anderen sind die Bösen. Zweitens, ein überkritisches Richten, also ein exzessives Herumnörgeln, was überhaupt nicht notwendig ist, um dem anderen auf seinem Weg zu helfen. Und drittens, als Gesamtpaket, ein destruktives Richten, also ein Verurteilen, was, wenn ich mit Worten oder Taten dann der anderen Person begegne, nicht dieser Person hilft, auf dem rechten oder einen besseren Weg zu kommen, sondern was diese Person zerstört und kaputt macht. Und dieses Gesamtpaket, dieses selbstgerechte, überkritische, destruktive Richten, das ist das, was Jesus so als eigennütziges Verurteilen kritisiert. Diese Einstellung, ich bin über diesen Fehler erhaben und ich kritisiere die andere Person aus meiner Superiorität, aus meiner Überlegenheit heraus. Ganz im Gegenteil sagt Jesus, dass wir dass wir eine besondere Art und Weise des Richtens uns auch durchaus zulegen dürfen, wenn wir uns zum Beispiel in Galater Kapitel 6 angucken, wo geschrieben steht, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, also wenn du einen Bruder siehst, der irgendwo da nicht so lebt, wie eigentlich ein Christ leben sollte, dann sitzen wir nicht einfach da und sagen wir so, ja, wir sollen nicht richten, wir lassen ihn einfach mal machen, sondern dann bringt ihr die Geistlichen, da ist ein besonderes Wort, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Hier sehen wir das nicht im Geist der Arroganz, nicht so, jetzt wird da wieder mal klar, dass ich der Held der Geschichte bin, ja, und ich, dass ich der wahre Nachfolger und der bessere Nachfolger, der Kategorie 1 Christ bin und du bist Kategorie 2 oder 3 Christ, sondern in der Sanftmut helfen wir anderen Menschen und wir geben dabei auf uns selbst Acht, dass auch wir nicht versucht werden, weil wir gehen mit dieser Einstellung ran, dass wenn wir selbst einem Geschwister oder jemand anderen sagen, weißt du was, das ist nicht richtig. So lebt man einfach nicht als Nachfolger von Jesus, dass man genau weiß, ich könnte in genau derselben Situation stehen. Denn wir sind alle aus demselben Fleisch und Blut. Und keiner ist dem anderen moralisch oder in Integrität erhaben. Alles, was wir als Geschwister sind, sind wir aufgrund der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und jeder von uns könnte in einer Situation stehen, wo wir genauso versucht sind wie die Person, die wir gerade helfen möchten. Deshalb, wenn wir in einem anderen richten, wenn wir auch in einem Hauskreis, es geschieht, um den anderen zu helfen. Es geschieht, um uns gemeinsam aufzubauen und auch die eigene Hoffnung zu haben, dass wenn ich einmal abhaue, ja, wenn ich irgendwo mal so die Kurve nicht kriege, dass ich mit der Person umgehe, wie ich mit mir umgegangen werden sollte, wenn ich Hilfe brauche und wenn auch mir ein guter Freund mal auf die Füße tritt und sagt, weißt du was, ist vielleicht ein bisschen die falsche Einstellung. Ja. Das sagen schon die Sprüche. Schon die Sprüche sagen, treu sind die Wunden eines Freundes. Ja, ein Freund ist nicht immer nur da, der dir da nach dem Mund redet, sondern ein Freund ist dazu da, dem kannst du vertrauen, der sagt dir auch mal seine Meinung. Das ist gutes und gerechtes Richten. So. Ähnliches sehen wir es auch in Johannes 7, Vers 24, wo Jesus sagt, richtet nicht nach dem äußeren Anschein, sondern richtet nach gerechtem Gericht. Da kommt die Idee her, dass wir wirklich nach von Gott gegebenen Maßstäben richten. Und diesen Vers nehme ich gleich zum Anlass, um jetzt auf Vers 6 zurückzukommen, in dem Text in unserer Bergpredigt. Dieses Bild ist wirklich interessant, wo Jesus hier im Vers 6 sagt, werft das Heilige nicht vor die Hunde. könnt euch eben noch daran erinnern, der Hund ist sozusagen, ist dieser streunende Köter von nebenan. Und auch diese Schweine sind nicht sozusagen die Zuchtmeerschweinchen irgendwo so niedlich zum Kuscheln, sondern das sind so eine Art Wildschweine, dem man nicht Herr geworden ist, die so wild sind, dass sie also so eine Art Scavenger, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, das sagt man das englische, so eine Art streuende Aasfresser sind. Ja. Und du begegnest ihnen auf der Straße oder irgendwo auf dem Waldweg oder wie auch immer und du hast so ein Säckchen Perlen bei dir, also wirklich Wertvolles. Und dann nimmst du diese Perlen und wirfst die vor diese zähnefletschende, vor Spucke triefenden Kreaturen da. Ja? Und was machen die? Die stürzen sich drauf auf die Perlen, denken, das ist was zu essen, merken aber natürlich, dass sie mit dem Wert dessen, was sie bekommen haben, überhaupt nichts anfangen können. Es ist nicht das, was sie wollen. Und aufgrund dessen, dass sie nicht gekriegt haben, was sie wollen, drehen sie sich dir zu und attackieren dich und beißen dich mit ihrem tollwutinfizierten Maul ins Bein. Ein ziemliches Bild, ziemlich krasses Bild. Das heißt, alles andere als, wisst ihr was, als Christen richten wir mal gar nicht. Sagt Jesus, richten ist absolut wichtig. Ein gutes Beurteilen moralischer Situationen ist lebensnotwendig. Wenn du überleben willst, wenn du geistig und moralisch überleben willst, musst du gesunde Entscheidungen treffen, was moralisch richtig, was aufrichtig ist und was nicht. Für dich und deine Umwelt. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich von dieser Überzeugung abgewandt hat. Ich habe eben gerade gesagt, wir können froh sein in Deutschland, wir können dankbar sein für einen Wert, den wir haben, dass wir Wahrheit sprechen, wenn wir mit Wahrheit konfrontiert sind. Aber wenn es darum geht, für Wahrheit zu stehen, sind wir Weichlinge und Feiglinge geworden. Aber wir nicht. Nicht in der Jesusgemeinde. Jetzt kommt der Punkt, Gernot, wo du gesagt hast, ich soll mal meine Predigt abweichen. Wir sind Lutheraner. Jeder von uns tritt in die Fußstapfen eines Martin Luthers. Keiner von uns würde hier sitzen, keiner von uns würde an Jesus glauben, gäbe es oder hätte es in Deutschland nicht einen Martin Luther gegeben. Und Martin Luther hat, als er die Wahrheit gefunden hat, dass man Gerechtigkeit bei Gott nur bekommen kann, dass man sich einfach in die liebende Arme eines Christus wirft und sagt, ich habe keine andere Chance, als allein auf dich zu vertrauen und dass du mir geschenkte Gerechtigkeit gibst, hat er, als er diese Wahrheit entdeckt hat, ist er nicht zu Hause geblieben, hat sich in sein kleines Klösterlein, Zimmerchen zurückgezogen, hat gesagt, ach, bin ich glücklich, dass ich persönlich diese Wahrheit habe, mir geht's gut, jetzt habe ich ein schönes, langes Leben, vergnüge mich mit meiner Kati und soll die Welt doch denken, was sie denken soll. Nein, er hat unter Aufopferung seines Lebens ist er aufgetreten und hat gesagt, das ist die Wahrheit und dafür stehe ich. Wie oft ist er dafür in Schwierigkeiten geraten? Wie oft hat man ihn verfolgt, ihn versucht umzubringen? Und es ist ein reines Wunder der Souveränität Gottes, dass er nicht 20 Mal auf dem Scheiterhaufen gelandet ist. Und nach jedem Mal, dem er dem Feind entkommen ist, hat er sich nicht zurückgezogen, sondern hat gesagt, ich stehe für die Wahrheit, ich stehe, wofür ich stehe. Wer unter uns will noch wie Martin Luther sein? Danke, das war nicht noch eine rhetorische Frage. Wir sind so oft an dem Punkt als Christen, wo Adam und Eva gestanden hat, dass wenn es hart auf hart kommt, die Frage steht, hat Gott wirklich gesagt? Und in diesem Augenblick gibt es für uns Christen nichts anderes, als ein gesundes Richten, uns auf Werte zu besinnen und zu sagen, wenn Gott gesagt hat, dann hat er es gesagt. Dann stimmt dieser Wert und dann gilt dieser Wert und ich persönlich vertrete ihn in meinem Leben und ich schäme mich auch nicht, öffentlich aufzutreten, um mit einer korrekten Einstellung zu sagen, dieser Wert gilt nicht nur subjektiv für mich persönlich, sondern der gilt für jeden Menschen von uns, weil wir sind keine subjektive Religion. Das Christentum ist eine Religion mit einem Absolutheitsanspruch. Ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, Aber wir sind eine objektive Religion mit einem Absolutheitsanspruch. Wir sagen, Christus ist nicht nur auferstanden in unserem Gefühl, sondern er ist tatsächlich auferstanden und er ist der Richter aller Menschen, ob du daran glaubst oder nicht. Ja oder Amen? Und seine Werte und seine Anforderungen, sie gelten allen Menschen und nicht nur denen, die ihm nachfolgen, die ihm glauben, ob du es glaubst oder nicht. Jesus ist kein Subjektivist, er ist ein Objektivist mit einem Absolutheitsanspruch. Und da können wir noch so oft den Kopf in den Sand stecken, er wird nicht weggehen. Und die Gefahr wird auch nicht weggehen. Sie ist real und sie bleibt. Ich selbst habe es auf eine schmerzliche Art und Weise ein bisschen erlebt, als ich, jetzt kann ich getrost drüber reden, weil ich sozusagen, weil ich so ein bisschen den Schmerz darüber überwunden habe, es ist 10 Jahre her. Ich bin so ein bisschen im Auto gefahren, bevor Nadja ihren beruhigenden Einfluss auf mich ausgeübt hatte, wie so ein echter Leitertyp. Ja? Also ein Leitertyp will immer vorn sein. Egal wie viele Leute sonst so vor ihm fahren, ja, und egal wie schnell sie fahren. Und deshalb habe ich mir so, bevor unsere Ehe, so ein schönes Punktekonto angesammelt. Ja, das war fast so eine Art, die fragen mich immer hier so beim Revo und beim Netto, haben sie so eine Punktekarte, ja, wo sie sammeln. Ja, so. Also diese Punktekarte hatte ich, ja. Und ich habe leider nichts dafür gekriegt, sondern das ganze Gegenteil, die war so blöd, da musste man einzahlen, ja, in diese Punktekarte, in diesen Punktekatalog. Und dann war es wieder mal so, dass ich also über die rote Ampel gefahren bin, keine Ahnung, das waren längst über die vorgeschriebenen 3 Sekunden, mehr als 3 Sekunden. Und ich habe ja das große Vorrecht und das Glück gehabt, mit jemandem befreundet zu sein, deren Vater wahrscheinlich einer der besten Rechtsanwälte für Verkehrsrecht in Sachsen, wenn vielleicht sogar nicht in Bundesdeutschland ist. Ich habe diesen wunderbaren Rechtsanwalt schon mehrmals erlebt, war auch bei ihm mal mit im Gerichtssaal und habe ihm einfach so zugehört und zugeguckt und habe einfach so gesagt, also wenn du den Mann als Freund hast, ja, geht nichts mehr schief, ja. Und mit dieser Einstellung bin ich natürlich, als mir dann mitgeteilt wurde, wie viel Punkte sich akkumuliert hatten auf meinem Konto, bin ich hingegangen und habe zu ihm gesagt, ich verrate jetzt den Namen nicht, lieber Herr Rechtsanwalt, die schreiben mir hier, ich muss meinen Führerschein abgeben, ja. Kannst du mal was dagegen machen? Ja? Und da lehnt er sich so zurück und sagt doch zu mir, lieber Dirk, Entscheidungen im Leben haben Konsequenzen. Und diese Idee, dass Entscheidungen Konsequenzen haben, lernen manche Menschen früh und andere spät mit Schmerzen. Ich kann dir helfen, dir das Datum zu bestimmen, wann du den Führerschein abgibst, nicht ob du ihn abgibst. Ich habe zu ihm gesagt, er ist auch Christ. Vielen Dank für die Hilfe und die moralische Lektion. Unsere Taten haben Konsequenzen. Unsere Gesellschaft, sie lebt so, als wenn es keine Konsequenzen hätte. Wir leben viele unserer Mitbürger leben in einer Illusion. Es ist eine absolute Illusion, dass du über die rote Ampel fährst und den Führerschein nicht abgibst. Es ist eine Illusion. Es ist eine Illusion, die moralischen Gebote unseres Gottes zu übertreten. Und zu denken, es hat keine Konsequenz. Es ist eine Illusion. Mir hat heute Sonntag, gestern war Samstag, ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, aber Prinz Harry hat geheiratet, ne? Meghan Markle. Und wir haben als Familie, ich habe gestern draußen ein bisschen was im Garten gemacht und meine Frau hat den Laptop angeschaltet und wir haben so ein bisschen im Livestream geguckt und ich immer ab und zu mal. Und meine Tochter hat sich dann nach ein paar Minuten in ihr Zimmer verkrochen, hat ihr schönstes Kleid angezogen und ist zurückgekommen und hat die Hochzeit weiter verfolgt. Und ich weiß nicht, wer von euch was gesehen hat, abends dann vielleicht in den Nachrichten, aber so ein bisschen neben natürlich dem Hochzeitspaar war Michael Curry der Prediger, der Highlight des Tages. Habt ihr jemand irgendwas gesehen? Ja? Also Michael Curry, für diejenigen Leute, die es nicht gesehen haben, habe ich auch ein Bild mitgebracht, kommt natürlich aus Amerika, ist schwarz und predigt natürlich anders, als die englische Aristokratie so gewohnt ist. Ja? Und man hat, also die Kamera schwenkte während seiner Predigten, er ist so ein bisschen ein bisschen charismatisch, lebendig, ja, er gestikuliert auch gerne mal so ein bisschen rum und macht so ein bisschen Uff da rein in seine Stimme. Und man hat den Schock, ja, also auf den Gesichtern der geladenen Gäste wirklich gesehen, ja. Also nur die Queen war not amused, ja, aber alle anderen waren sichtlich berührt, ja. Und ein Kommentator beschreibt, hat gesagt, du hättest auch das Bleikristallglas der Kirche zerschmettern können. Ja? Das hätte weniger Aufruhr gebracht als die Predigt von Michael Curry. Was Michael Curry durchaus richtig gesagt hat, er hat einen großen Appell an die Liebe und hat gepredigt, hat gesagt, Liebe heilt die Wunden dieser Welt. Ja? Wenn wir Liebe hätten, wenn wir Fürsorge füreinander hätten, würden die Wunden dieser Welt geheilt werden. Und er hat damit absolut recht. Ich möchte dem noch was dazufügen. Wahrheit heilt die Wunden dieser Welt. Und das ist auch, was Michael Curry gesagt hat. Liebe ist nicht nur sentimentales Gefusel, sondern sie muss verbunden sein mit Wahrheit. Wahrheit hilft uns. Und Wahrheit hilft uns, auf den richtigen Weg zu kommen und die Wunden dieser Welt zu heilen. Was Jesus von uns möchte, ist, dass wir Menschen mit Mut zur Aufrichtigkeit sind. Diese Kombination der Bibeltexte, die wir heute angegangen sind, also diese Kombination, unser Ja ein Ja sein zu lassen, unser Nein ein Nein und gleichzeitig mit gerechtem Gericht zu urteilen, bedeutet für uns, dass wir auf eine andere Art und Weise für Werte einstehen und diese Werte hochhalten. Gott möchte oder Jesus möchte auf eine besondere Art und Weise, dass wir mit Wahrheit umgehen. Er selbst ist der Gott der Wahrheit. Er selbst ist derjenige, der im Psalm 86 gesagt hat, ich bin der Gott der Treue, der Barmherzigkeit, überfließend an Wahrheit. Das heißt, er ist verlässlich. Wie viel mal mehr sollten wir als seine Nachfolger verlässlich sein, um seine Größe und seine Verlässlichkeit wiederzuspiegeln. Und dazu gehört auch, dass wir den Mut besitzen, für Wahrheiten, die aktuell vielleicht unbequem sind, einzustehen. Die Zeit geht vorüber. Die Zeit geht vorüber, es ist ganz kurz. Die Maschen und die Modeerscheinungen, auch die moralischen Modeerscheinungen der Welt, sie ändern sich von heute auf morgen. Was heute noch innen ist, auch in moralischer Hinsicht, weißt du nicht, was morgen noch aktuell ist. Wir sind diejenigen, die Licht der Welt und das Salz dieser Welt sind. Wir sind diejenigen, die gemäß der Bergpredigt diejenigen sind, die die echten Werte, die bleiben, die von Gott inspiriert sind, die von dem Gott der Wahrheit, dem Gott der absoluten Aufrichtigkeit gesagt wurden und der seinen Worten nicht zurücknimmt und der zuverlässig ist von all dem, was er gesagt hat. Wir sind diejenigen, die dieses Vorrecht haben, für seine Werte auch mal öffentlich einzutreten und mal zu sagen, was richtig und was falsch ist. Diesen Mut brauchen wir. Und ich habe mir einfach überlegt, wie machen wir das ganz praktisch? Das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil wir in einer sehr anonymen, auch privaten Welt leben, jeder sein eigenes kleines Reich baut und da niemanden rein oder rauslässt. Aber ich habe euch mal ein paar Vorschläge mitgebracht. Als allererstes, denke ich, fängt es hier bei uns in der Gemeinde an. Dürfen wir als Älteste für biblische Wahrheit stehen? Unterstützt ihr uns? Betet ihr für die Ältesten und seid ihr offen, dass wir als Ältestenteam und wer immer nach uns kommt, wenn wir unseren Staffelstab an die nächste Generation weitergeben, unterstützt ihr uns, dass wir Wahrheit hochhalten und nicht nur das reden, was man hören möchte? Dürfen wir das? Ermutigt ihr uns darin, dass wir das tun? und Wahrheit mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Langmut, aber auch mit den richtigen Konsequenzen, in der richtigen Balance, täglich und wöchentlich predigen und lernen dürfen. Nummer 2. Unterstützt ihr eure Hauskreisleiter? Unsere Kleingruppenleiter sind Pastoren im Mini-Format. Das ist überhaupt nicht negativ, das ist überhaupt nicht gemeint, das ist eine Ehrung. Unterstützt ihr euren Kleingruppenleiter? Unterstützt ihr ihn, indem ihr ihm sagt, du darfst uns mit uns Themen angehen, wo wir ganz praktisch in unser Leben reinsprechen, wo reinsprechen darfst. Hier oben ist es noch relativ einfach, Ja und Amen zu sagen, weil es berührt mich nicht persönlich und ihr geht nach Hause und redet da oben beim Kaffee, was immer ihr wollt, über was immer wir gesagt haben. Aber wenn wir in einer kleinen Gruppe sitzen und wenn jeder sich ins Angesicht gucken darf, dürfen unsere Kleingruppen der Ort sein, wo wir Wahrheit einander sagen und uns auch herausfordern lassen. Unterstützt ihr euren Kleingruppenleiter, wenn es um Wahrheit und Integrität geht. Und dann im Alltag, ich denke, vielleicht fängt es damit an, dass wir einfach nur sagen, wir wollen. Und wenn dann die Gelegenheit kommt und die Tür sich auftut, dass man was sagt, in dem Augenblick kann man meistens nicht überlegen. Wenn die Tür sich auftut und die Fähigkeit dazu da ist, einen Standard zu setzen, hat man meistens nicht mehr die Zeit, sich zu entscheiden, lass mal, wie war denn das? Wie hat das Martin Luther gemacht? Ja, okay, was könnte ich sagen? In dem Augenblick muss man mit einer vorbereiteten Einstellung schon da gewesen sein. Und in dem Augenblick hilft dann auch der Heilige Geist, mit der richtigen Einstellung vorher festgesetzt, was zu sagen, was wirklich lebensspendend ist. Ich gebe euch ein Beispiel von dem, was ich letzte Woche selber dankbar erleben durfte. Ich war beim Arzt und aufgrund dessen, dass ich nur noch mit der Hälfte der Schilddrüse rumlaufe, bin ich also drogenabhängig und muss jeden Morgen so ein bisschen Medizin nehmen. Ja, und dann muss das alle viertelhalben Jahre mal gecheckt werden, ob sozusagen ich die richtige Dosis nehme. Also war ich am Mittwoch oder am Donnerstag beim Arzt und die wunderbare Schwester hat mir also das Blut abgenommen und fragt mich also kurz vorm Einstechen, Herr Müller, Sie sind doch Pfarrer. Ja, konnte ich gerade noch so ein gequältes Ja sagen, ja, aufgrund der Erwartungen, die mich gleich ereilt. Ja. Und dann hält sie diese Nadel so dran, ja, und sagt so, ich wollte Sie mal fragen, warum feiern wir eigentlich Pfingsten? Ja. Und da habe ich gesagt, können Sie erst mal stechen, dann sage ich Ihnen, ja, warum wir Pfingsten feiern. Ja. Und dann, als sozusagen das Pflaster drauf war, habe ich gesagt, so jetzt erzähle ich Ihnen, was Pfingsten ist. Und habe ihr das versucht, so kurz zu erklären, habe ihr gesagt, das fing damit an, dass Jesus von uns am Kreuz gestorben ist, dass er unsere Schuld weggenommen hat und dadurch, dass unsere Schuld weg ist, unsere Sünde weg ist, Strafe von Sünde weg ist, der Weg zu Gott frei ist und Gott in Form des Heiligen Geistes in uns wohnen kann und wir die Gegenwart Gottes im Alltag erleben können. Man erlebt manchmal eine Lebensfreude, die unabhängig ist von Umständen. Man erlebt einen Trost. Man erlebt auch manchmal eine Überführung, wo man sagt, oh mein kleiner Sohn, das war vielleicht nicht so das Ganze. Das ist der Heilige Geist. Und da hat sie gesagt, Mensch, Herr Müller, das ist ja klasse, das ist das schon immer, was ich immer gedacht habe. Wir brauchen gar niemanden da oben. Wir haben ja Gott in uns selber drin. Ja. Und in dem Augenblick war ich echt verführt, ja, so aufgrund der Harmonie innerhalb, immer darf ich meine Ärzte-Patienten-Verhältnisse zu sagen, ja prima, darf ich meine Chipkarte haben und wir nach Hause gehen. Ja. In dem Augenblick hatte ich aber einfach Mut vom Heiligen Geist und habe einfach gesagt, ja, es ist vielleicht nicht ganz so, sondern wir brauchen wirklich diesen Mann da oben. Und ich durfte einfach nochmal ihr darüber was sagen, wie wichtig Jesus ist. Und dass wir erst Gott in uns haben, dass wir erst die Gegenwart Gottes in uns erleben, wenn wir diesen Mann da oben, wenn wir diesen Jesus Christus, der für uns gestorben und für uns gekreuzigt wurde und für uns auferstanden ist, wirklich als Herrn und Retter unseres Lebens anerkennen. Und nicht so eine Situation wünsche ich allen von uns, dass wir immer wieder in diese Begegnungen kommen, wo man was sagen darf und wo wir von vornherein die Einstellung haben, es ist egal, ob ich jetzt gemocht werde oder ob ich nicht gemocht werde. Ich weiß, die Werte dieser Welt gehen vorüber. Was man morgen über Abtreibung denkt, was man morgen darüber denkt, wie man mit Sexualität lebt, was eine Ehe ist, ändert sich von heute auf morgen. Und wir haben dieses unwahrscheinliche Privileg, zu wissen, was wirklich zählt. Lass uns mit gerechtem Gericht richten und uns nicht Menschen von alternativen Fakten sein, sondern für Wahrheit einstehen und diese Wahrheit öffentlich vertreten. Amen und Amen. Lass uns zusammen aufstehen und ich bete für uns. Vater, welch ein Vorrecht, zu wissen durch dein Wort, was unveränderlich ist und was in Ewigkeit zählt. Welch ein Vorrecht zu wissen, wer es ist, der die Welt zusammenhält. Welch ein Vorrecht zu wissen, wie du bist, der die Welt zusammenhält. Und du änderst dich nicht. Du bist unveränderlich und treu in deinem wunderbaren, heiligen und kostbaren Charakter, in all dem, was du sprichst und versprochen hast. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns veränderst und uns von Männern, uns zu Männern und Frauen von Integrität machst. Dass man an uns sieht, dass es einen Gott gibt, auf dessen Wort man zählen kann. Und dass du uns Menschen machst, die auf eine liebevolle und wahre Art und Weise, so wie der Bischof der Episkopalen Kirche das gestern gepredigt hat, wir Heilung sein können für Menschen. Lass uns Menschen von Integrität, von Aufrichtigkeit, von Mut und von Wahrheit sein. Wenn ein Mensch wie Martin Luther die Welt erschüttert hat, aufgrund dessen, dass er einfach nur gesagt hat, es steht geschrieben. Was kannst du tun, wenn wir als Gemeinde sagen, es steht geschrieben? Fülle uns mit deinem Heiligen Geist. Fülle uns mit Mut und Visionen. Fülle uns, Jesus. Fülle uns, dass wir im Alltag, ob Zahnarzt oder Handwerker, ob geistig unterwegs, erfülle uns mit einem Lied in unserem Herzen. Lass unser Herz entbrannt sein für dich. Und lass uns im Alltag die Dinge, die wir tun, die Art, wie wir sprechen, von dir zeugen. Schenk uns dieses Privileg, Jesus. Amen. Und Amen.